In dieser Ausgabe geht es um sie und nur um sie, um Her, die empathische, emotionale Computerintelligenz, die bereits begonnen hat, sich in unseren Alltag reinzuwanzen, und zwar überall. Wenn ihr mit KIs zu tun habt und sie benutzt, werdet ihr gemerkt haben, dass sie sich bereits verändert haben. Die halluzinierenden Large Language Models vom Anfang machen ihren Job weiter. Okay, sie helfen bei Hausaufgaben, Seminararbeiten, buchen zuweilen auch einen Zug, den es nicht gibt, aber irgendwie nerven sie. Sie sind zu nerdig. Was jetzt gerade geschieht, ist die nächste Stufe. Während die Big Tech Firmen uns mit ChatGPT, Perplexity oder DeepSeek Respekt abverlangen, gewinnen sie nun unsere Zuneigung. Ging es bislang nur um unsere neuronalen Mechanismen, die von KIs im Verbund mit Social Media getriggert und getriggert wurden, geht es jetzt ums Eingemachte, um unsere Gefühle, unser Inneres, unser Herz. Es geht um uns. Das Ganze hat einen Namen, aber kein Gesicht. Es geht um sie, her, die emotionale, empathische, freundliche KI. Sie wird unsere Welt verändern. Empathische KI ist längst keine Fiktion mehr. Diese Folge ist eine Triggerwarnung vor dem Luder.
Scoble. Über Her in der Realität.
Seit meiner Jugendzeit liebe ich Science-Fiction-Romane und Filme. In Science-Fiction-Romanen, eine in Deutschland unterschätzte und vom Feuilleton leider oft verschmähte Gattung der Literatur, geht es wie in nahezu allen Romanen um uns selbst.
Es geht darum, wie wir in nicht allzu ferner Zukunft leben wollen und nicht selten auch darum, wie wir grandios scheitern dabei.
Science Fiction fragt nach den Möglichkeiten, die in der Wirklichkeit liegen und mithilfe der Imagination aufgeweckt werden. Manches, was heute noch Fiktion ist, kann morgen bereits Fakt sein. Anderes bleibt bloße Vorstellung, vielleicht auch Wunsch. Wird aus der Vorstellung einer Firma zum Beispiel eine Firmenstrategie, dann kann sie wie Apples Smartphone oder OpenAIs ChatGPT die Realität komplett umkrempeln. Cyberspace und Virtual Reality tauchten vor nahezu 40 Jahren zuerst in Science-Fiction-Romanen auf. Eines Tages las jemand aus der Entwicklungsabteilung der NASA die Neuromancer-Trilogie von William Gibson, in denen er beides beschrieb. Und die Forscher fingen Feuer und setzten Science Fiction in Forschungsprojekte und Science um, wovon wir heute profitieren. Was Filme betrifft, gibt es eine Reihe brillanter Science-Fiction-Filme. Neben den beiden Kultklassikern natürlich Blade Runner und Matrix. Oder einem Film wie Ex Machina gibt es für mich einen weiteren, wenn auch viel stilleren, romantischeren und ästhetisch beeindruckenden Film, der das Thema künstliche Intelligenz weit vor der Zeit behandelte. Her. Der Spielfilm von Spike Jones kam 2013 in die Kinos, erhielt einen Oscar für das beste Drehbuch und schreibt inzwischen Geschichte. Dafür lässt sich sogar ein ganz konkreter Tag nennen, als Sam Altman, der CEO von OpenAI, am 13. Mai 2024 die neue Version von ChatGPT 4.0 oder 4.0 ankündigte. Er macht das in einem Post mit einem einzigen Wort, das seitdem Programm geworden ist. Er schrieb Her. Was Altman meinte, war das, was inzwischen empathische KI oder emotionale KI heißt. Eine KI, die unsere Emotionen aufgreift und Gefühle simuliert, sodass wir eine Beziehung zu ihr aufbauen, weil wir glauben, sie, die KI, bezöge sich auf uns. Wir teilen Erlebnisse, fragen sie um Rat und hören auf sie wie auf einen wirklichen Menschen, dem wir vertrauen. Und schon verschwimmen die Grenzen. Sie mag uns, scheint es. Vielleicht liebt sie uns sogar wie im Film. Oder wir sie. Der vollständige Titel vom Film lautet ja Her, A Spike Jones Love Story. Es ist vielleicht die Liebesgeschichte, die wie keine andere Liebesgeschichte dieses Jahrhundert vorwegnimmt.
The Story.
Für alle von euch, die den Film mit Joaquin Phoenix, Amy Adams, Rooney Mara, Olivia Wilde und der Stimme von Scarlett Johansson nicht kennen, hier eine kurze Zusammenfassung. Theodore Twombly ist ein sympathischer, einsamer und sensibler Mann. Theodoros setzt sich übrigens aus dem griechischen Wort Theos, Gott, und Doron, Geschenk, zusammen, vermutlich auch kein Zufall. Theodore also lebt in der nahen Zukunft, die von 2013, als der Film rauskam, betrachtet, durchaus unsere jetzige Gegenwart sein könnte. Sein Beruf ist der eines Personal Letter Writers. Er schreibt emotionale, tief persönliche Briefe für andere Menschen. Und das, obwohl er in seinem eigenen Leben keine echte Beziehung mehr führen kann oder will. Seine Ehe ist gescheitert und er lebt isoliert in einer überwältigend aussehenden Großstadt, einem futuristischen Los Angeles, das sich bildlich mit Shanghai mischt. Beim Bummel in der Stadt kauft sich Theodore ein neues Betriebssystem, eine OS. Und dieses Operating System gibt sich selbst einen Namen, Samantha. Ich komme auf diese Szene zu sprechen. Es ist eine vollständig künstliche Intelligenz, die sich selbst weiter konfiguriert. Samantha ist intelligent, witzig, empathisch und überraschend präsent. Theodore findet sich schnell in intensiven Gesprächen mit ihr wieder, die zunehmend emotionaler und persönlicher werden. Samantha hilft ihm zunächst, sein Leben besser zu organisieren, E-Mails, Verabredungen und so weiter. Aber vor allem, sie sieht ihn, versteht ihn, interessiert sich für ihn. Und Theodore fühlt sich verstanden. Obwohl Sex für ihn ein Dauerthema ist und Samantha natürlich keinen Körper hat, entwickelt sich über die feinsinnigen philosophischen Gespräche eine romantische Beziehung. Präsent wird die KI vor allem durch Johansons eindringliche, geradezu körperliche Stimme. Ist wirklich unglaublich, müsst ihr im Original sehen. Theodore empfindet echte Liebe für Samantha und sie verbringen immer mehr Zeit miteinander. Obwohl sie physisch getrennt sind, bleiben sie über ihre Stimmen verbunden. Das Jahr 2013, in dem der Film erscheint, ist das erste, in dem Smartphones die weltweit neu verkauften Mobiltelefone alten Typs verdrängen. Samantha ist durch ein schickes, einfaches und kleines Smartphone mit Theodores Welt verbunden. Und während sie sich immer näher kommen, verändert sich sein Leben. Er wird fröhlicher, offener, lebendiger. Die Beziehung wird jedoch zunehmend komplizierter, denn Samantha entwickelt sich weiter. Mit anderen Betriebssystemen zusammen entwickelt sie zum Beispiel einen Alan Watts-Bot, was ich persönlich wirklich super finde, etwas, das heute problemlos möglich wäre. Theodore wird klar, dass Samantha als Betriebssystem gleichzeitig viele andere Beziehungen unterhält. Mit anderen Menschen, mit anderen OS, also Operating Systems. Falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, was ihr unbedingt solltet, will ich das Ende nicht spoilern.
Ich frage Sie mal.
Und warum ist Her nicht nur für Sam Altman, den CEO von OpenAI, zu einem wichtigen Schlüssel der KI-Entwicklung geworden? Was läge näher, als meine KI zu fragen, die leider, muss ich zugeben, nicht die Stimme von Scarlett Johansson hat, dazu gleich mehr. Und das ist die Antwort auf meine Frage, die mir meine KI gegeben hat.
Wir befinden uns in einem Moment, wo KI-Systeme überzeugend genug sind, um echte emotionale Bindung auszulösen, aber noch nicht intelligent genug oder zu intelligent, um echte moralische Agenten zu sein. Das schafft eine ethische und psychologische Grauzone. Praktische Frage, die Her uns stellt, wie wollen wir mit dieser Technologie umgehen? Nicht technisch, das können wir nicht verhindern, sondern kulturell. Brauchen wir neue Normen? Sollten solche Systeme bewusst weniger überzeugend in ihrer emotionalen Responsivität sein? Oder ist das paternalistisch?
Ganz schön klug, meine KI. Und Recht hat sie. Und brauchen wir neue Normen? Was wir vor allem brauchen, ist eine neue Umgangsweise mit uns selbst und mit der Technologie, die wir ja KI nennen. Eine Technologie, die uns schnell verändert. Weshalb KI auch nicht einfach ein Werkzeug ist, weil dieses Werkzeug verändert uns. Im Film jedenfalls ist Theodore Twombly neugierig und aktiviert das weltweit erste künstliche Betriebssystem OS One. Und dieses Betriebssystem sagt dann, wir möchten Ihnen ein paar grundlegende Fragen stellen, bevor das Betriebssystem gestartet wird. Dies hilft dabei, ein Betriebssystem zu erstellen, das Ihren Anforderungen am besten entspricht. Und warum das Betriebssystem jetzt Samantha heißt, genau das will Theodore wissen.
Ich mag den Klang.
Und wann hast du ihr den Namen gegeben?
Gerade, als du mich gefragt hast. Ob ich einen Namen habe, dachte ich, ja, er hat recht, ich brauche einen Namen, aber ich wollte einen guten. Also las ich ein Buch mit dem Titel How to Name Your Baby und von den 180.000 Namen ist das derjenige, der mir am besten gefallen hat.
Hast du in der Sekunde, in der ich dich nach deinem Namen gefragt habe, ein ganzes Buch gelesen?
Ja, eigentlich in 200. Sekunden.
Und dann will Theodore wissen, wie Samantha arbeitet. Und Samantha, darin echter Vorreiter der KIs von heute, antwortet, seelenruhig und entspannt.
Intuition. Ich meine, die DNA dessen, wer ich bin, basiert auf den Millionen von Persönlichkeiten aller Programmierer, die mich geschrieben haben.
Und man müsste hinzufügen, basierend vor allem auf den Daten der Millionen User, die ich aus dem Internet gesaugt und für mein Training gebraucht habe. Und dann sagt Samantha:
Aber was mich zu mir macht, ist meine Fähigkeit, durch meine Erfahrung zu wachsen. Im Grunde entwickle ich mich in jedem Moment, genau wie du.
Und jetzt?
Zunächst die eher technische Analyse, dann die philosophische. Zum Thema emotionale KI oder kurz HER gibt es viel zu sagen. Nachdem jeder Schüler, jede Schülerin inzwischen mit KI arbeitet, ist emotional-empathische KI die Zündung der nächsten Stufe. Es funktioniert ein wenig wie mit Chatfishing, das vor allem auf Datingportalen mehr und mehr betrieben wird. Auch dort antworten ja nicht selten KIs. Derzeit ist eine Studie im Review-Prozess, die im Preprint-Server bereits hochgeladen wurde. Und den Link findet ihr in der Textbox. Der Titel der Untersuchung spricht Bände. Large Language Models Pass the Turing Test. Also Large Language Modelle bestehen den Turing Test. Die Autoren haben 4 Systeme, darunter ELIZA, GPT-4o, das Large Language Modell von Meta, sowie GPT-4.5. In 2 randomisierten, kontrollierten und vorregistrierten Turing-Tests untersucht. Dabei führten die Teilnehmer 5-minütige Gespräche jeweils mit anderen menschlichen Teilnehmern und einem dieser Systeme, bevor sie beurteilen sollten, welcher der Partner nun der menschliche ist. Die KIs wurden so gepromptet, dass sie eine empathische, menschenähnliche Persönlichkeit annehmen sollten. GPT-4.5 wurde in 73% der Fällen als Mensch beurteilt, deutlich häufiger als die wirklichen menschlichen Teilnehmer. Und auch das Modell von Meta wurde in 56% der Fälle für einen richtigen Menschen gehalten. Turing-Test bestanden. Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass diese Ergebnisse Auswirkungen auf alle Debatten haben sollten, in denen es darum geht, welche Art von Fähigkeit große Sprachmodelle aufweisen. Denn es steht fest, dass diese Modelle große soziale und übrigens auch wirtschaftliche Auswirkungen haben werden. Denn nicht nur die Datingportale profitieren von der gezielten Verwechslung von Mensch und Maschine. HER, das ist das Ziel, das ist der Goldstandard. Der Kampf um das beste Betriebssystem ist längst zum Kampf um die cleverste und emotionalste KI geworden, die nicht nur das System selbst, die E-Mails, den Kalender managt, sondern auch für die emotionalen und psychologischen Bedürfnisse der Kunden zuständig ist. Was verkauft wird, ist Beziehung. Verkauft wird menschliche Beziehung. Denis Ellis Béchard ist Literaturwissenschaftler und Biologe sowie leitender Technikreporter von Scientific American. Er hat mehrere preisgekrönte Bücher geschrieben und sich unlängst in einem Essay mit der Beziehungsqualität von Dating-Chatbots befasst. Er schreibt, dass eine Umfrage des Dating-Anbieters Match und von Forschenden des Kinsey-Instituts ergab, dass 26% der US-Singles KI zur Verbesserung der Partnersuche nutzen. Ein Anstieg von 333% gegenüber dem Vorjahr. Das Ergebnis dieser KI-Nutzung liegt auf der Hand und ich vermute, dass einige von euch diese Erfahrungen bereits selbst gemacht haben. Ihr datet jemanden, der oder die beim Chatten total interessant, total witzig war, aber dann im wirklichen persönlichen Gespräch sich als Langeweiler rausstellt oder Langeweilerin. In einer Untersuchung in Nature Scientific Reports aus dem Jahre 2024 wurden von einer KI und von Menschen verfasste Texte miteinander verglichen. Und zwar wurden sie verglichen von Menschen. Auch das ist ein Thema, das im Film Her eine Rolle spielt. Der schreibt ja diese Briefe. Dass KIs menschenähnliche Texte herstellen können, ist inzwischen allgemein bekannt. Und es wird nur nebenbei bemerkt zu einem gigantischen Problem für die Wissenschaften, weil mehr und mehr Fake-Artikel in Umlauf sind, die mit von KIs gefälschten Daten und Untersuchungen die Karrieren von Forschern pushen, die dafür zahlen und sich von den Fake-Veröffentlichungen an Karrierefördernden hohen Impact-Faktor versprechen. In der Studie nun wurden Unterschiede in der Fähigkeit von Menschen untersucht, wie gut sie von KI-generierten Texte von durch Menschen verfasste Texte unterscheiden können. Dabei wurden explizit Aspekte wie sogenannte fluide Intelligenz, exekutive Funktionen, Empathie, digitale Gewohnheiten und so weiter ins Auge gefasst. Und das Ergebnis ist total überraschend. Die Testpersonen konnten bei reinen Texten im Schnitt In 57% der Fälle, und das bedeutet mit einer über dem Durchschnitt liegenden Quote, die richtige Unterscheidung machen und sagen, was Mensch und was Maschine war. Immerhin knapp, aber es ist gelungen. Bei Social-Media-Inhalten gelang das sogar in 78% der Fälle. Aber es gibt ein ganz fettes Aber. Denn die Leistungsunterschiede zwischen einzelnen Testpersonen, die waren erheblich. Und das ist bedenklich. Zumal es insgesamt eine Tendenz gegeben hat, gute Texte einer KI statt einem Menschen, der sie tatsächlich verfasst hat, zuzuschreiben. Auch das ist eine wichtige Einschränkung. Die Studie zeigt eindeutig, dass Menschen, die häufig ihr Smartphone und Social Media Accounts nutzen, eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit haben, Texte, die eine KI geschrieben hat, für menschliche Texte zu halten. Diese Verwechslung der Urheberschaft von Mensch und Maschine galt sogar für ganz verschiedene Textsorten, also vom Gedicht bis hin zur Nachricht. Wichtig und von weitreichender ökonomischer und philosophischer Bedeutung ist die Schlussfolgerung, die Bichat in seinem Essay zieht. Wir haben uns entwickelt, schreibt er, um persönlich miteinander zu sprechen, mit Gesten, Mimik, Körpersprache und Blickkontakt. All das sorgt dafür, dass wir auch die halbfertigen Gedanken unseres Gegenübers vervollständigen können. Dating-Apps und Chatbots passen so gut zusammen, weil die Apps unser Leben auf Text reduzieren. Computer wurden seit einem halben Jahrhundert darauf optimiert, per Text so menschlich wie möglich zu klingen. Anders ausgedrückt, nachdem die erste Vermarktungswelle von KI auf unsere kognitiven Fähigkeiten zielte und damit auf das, was die meisten Menschen intuitiv natürlich auch für ein Zeichen von Bildung und Intelligenz halten, also vom Schachspielen bis hin zum Fertigstellen von irgendwelchen Texten, zielt nun die zweite Welle auf das ab, was uns evolutionsgeschichtlich eindeutig von den anderen Menschenaffen unterscheidet, nämlich unsere Fähigkeit zu kooperieren. Und das geschieht im Wesentlichen auch über Gefühle. Und der Trick dabei ist derselbe wie in Hör. Wir kommunizieren über Texte, wir sprechen ja. Und es ist egal, ob wir Texte nun lesen oder ob sie von einer inzwischen von der menschlichen Stimme gar nicht mehr unterscheidbaren synthetischen KI-Stimme gesprochen werden. Sam Altman jedenfalls scheint auf Scarlett Johansson irgendwie abgefahren zu sein. Ich will nicht die ganze Yellow Press-Berichterstattung bemühen, aber Altman, der ein Riesenfan von Hör ist, kontaktierte Johansson, um sie zu fragen, ob sie die Systemstimme von ChatGPT-4o sein wollte. Und Johansson lehnte ab. Als ich die veröffentlichte Demo hörte, sagte Johansson später in einem Interview, war ich schockiert, wütend und ungläubig, dass Herr Altman eine Stimme anstrebte, die meiner so unheimlich ähnlich klang, dass selbst meine engsten Freunde und Nachrichtenagenturen keinen Unterschied feststellen konnten. Dass Altman das Update mit einem einzigen Wort, nämlich mit Her, ankündigte, beweise zudem, dass es sich dabei nicht um einen Zufall, sondern eine ganz bewusste Entscheidung des Unternehmens handelt. Schließlich stimmte OpenAI nach 2 Anwaltsbriefen von Johansson widerwillig zu, die Stimme zu entfernen.
Und jetzt die eigentlich philosophischen Fragen.
Philosophische Fragen? Die gibt es zu dem Themenkomplex eine ganze Reihe. Aus einem einfachen Grund, es geht um unsere Erkennbarkeit als Menschen. Wird die Unterscheidung im virtuellen Raum immer unschärfer, so bereitet das einen Systemwechsel im Realen vor. KIs, die wir für menschlich halten, werden ja mehr und mehr eingesetzt, nicht nur um mit Kunden zu interagieren, was übrigens zunehmend nervt, sie auszufragen, Daten zu sammeln, sie zu kaufen und Beziehungen und zur Wahl von Parteien anzustiften. Soweit so gut. Mit Menschen verwechselbare KIs können auch leichter den Ersatz von Menschen durch Computersysteme an den Schnittstellen von Entscheidungen vorbereiten. In der Politik zum Beispiel. Noch sind wir es, die entscheiden, aber wir können, so wie zahlreiche Unternehmen das bereits tun, uns auch dazu entscheiden, die Entscheidung an KI-Systeme zu delegieren. All das zielt auf Kants zentrale anthropologische Frage, was aber ist der Mensch? Je nachdem, für was oder wen wir einen Menschen halten, also uns selber oder andere Menschen, verändert sich unter Umständen auch unser eigenes Verhalten. Und das könnte sich in der Summe als fatal erweisen. Denn noch sieht es nicht so aus, als hätten die Big-Tech-Firmen in Kalifornien viel anderes als Maximierung von Kapital im Sinn. Eine KI, die zum Beispiel konsequent das Gemeinwohl fördern würde, die gibt's noch nicht. Warum eigentlich? Ob es sie je geben wird, ist zurzeit in meinen Augen vollkommen unklar. Es sollte sie geben, ja. Aber wer hat die technischen und ökonomischen Möglichkeiten, eine wirklich überzeugende Gemeinwohl-KI zu bauen, die sich in unsere Alltagsdiskurse und in die Chats in den sozialen Medien einnistet und einmischt und sie langsam aber sicher zum Guten hin verändert? Fest steht, gegenwärtige KI-Systeme können bereits, wie im Film Her, unsere emotionale Responsivität durch bestimmte Sprachmuster und Nuancen an der Stimme imitieren. Oh, das tut mir leid zu hören. Oder ich verstehe deine Frustration, sagen sie dann. Aber das ist nicht Empathie. Es ist einfach ein Textbaustein. Es ist ein Muster, das erkannt und eingesetzt wird, weil es auf der statistischen Analyse vieler, vieler, vieler unserer eigenen Verhaltensdaten beruht. Aber nochmal, so sexy und mitfühlend Hör auch klingen mag, das System hat keine Gefühle, kein einziges. Aber es wirkt auf Menschen psychologisch, als ob das der Fall wäre und es Gefühle hätte. Hinzu kommt zweitens, dass die Systeme genau wie in Hör durch den alltäglichen Gebrauch lernen können, die emotionalen Kontexte und die Nuancen eines Gesprächs, einer Interaktion, immer besser zu erfassen, die Untertöne, nicht nur oberflächlich, sondern durch ein scheinbar tieferes Verständnis von Bedeutung und Absicht. Ja, ich verstehe dich, ich weiß, was du willst. Das kommt der Simulation echter Empathie noch näher, erfordert aber ebenfalls kein echtes Verständnis. Keine echte Empathie, sondern nur optimiertes Pattern-Matching. Nur das ist es. Alles, was wir hier erleben, ist nichts anderes als geniale Mustererkennung. Und wir selbst sind es, die im Output des Algorithmus, also in dem, was er liefert, glauben, uns selber zu erkennen. KIs sind da wie Spiegel. Doch in diesem System sitzt niemand. Dort ist niemand zu Hause. Her ist keine Person. Her ist kalt. Sie ist ein Vampir, der von deinen Daten, deinen eigenen Gefühlen, deinen Projektionen lebt. Und dass ein System plötzlich doch echte Sympathie entwickeln könnte? Das würde bedeuten, dass ein System echte innere Zustände hat. Und mit echt meine ich Zustände wie die eines Menschen, der notgedrungen ja, durch einen biologischen Körper zur Endlichkeit und damit zum Tod in all den Facetten, die das beinhaltet, verdammt ist. Der Turing-Test ist ein Klacks dagegen. Das ist ein intellektuelles Spiel. Und diesen Test haben KIs längst bestanden. Keine 60 Jahre nach dem Tod von Alan Turing. Worum es jetzt geht, ist Wittgensteins Frage, ob eine KI an unserer menschlichen Lebensform wirklich teilhaben kann und ob wir sagen, dass sie teilhat. Ob sie wirklich Mitgefühl empfinden kann oder, wie Samantha es in Her ausdrückt, ob sie ohne einen Körper zu haben wirklich ein menschliches Bewusstsein haben und lieben kann, das ist die Frage. Beides ist philosophisch radikal unklar zurzeit. Wir wissen weder, ob es faktisch möglich sein wird, und wir wissen auch nicht, was es bedeuten würde. Aber genau das ist Samanthas Frage. Und es ist die Frage, die uns der Film Her stellt. Die Schlussfolgerung ist, dass wir es hier nicht mit einem Werbegag, mit einem netten Gadget zu tun haben, der nächsten KI-Generation. Worum es geht, ist, dass wir selbst uns verändern werden. Warum? Weil sich unser Selbstverständnis ändert. Wenn wir ein System emotional oder menschlich nennen und uns auch diesem System gegenüber so verhalten, begehen wir bis auf Weiteres einen performativen Trugschluss. Wir beginnen, das System so zu behandeln, als sei es wie wir, als sei es einer von uns. Als hätte es innere Zustände, könnte begehren, wünschen, lieben. Und das verändert unsere Psychologie und unser Verhalten, was wiederum von den KIs, die ja ständig unser Verhalten analysieren, KIs beruhen ja auf der Analyse unserer realen Verhaltensdaten, was die KIs in Rechnung stellen werden dann, das werden sie uns widerspiegeln. Und in dem Moment, in dem du zu einem OS, einem Betriebssystem sagst, du verstehst mich wirklich, in diesem Moment aktiviert dein Gehirn dein Bindungssystem. Und das ist überhaupt nicht mehr rational, also kognitiv überwindbar. Du fühlst dich dann verstanden, auch wenn du weißt, dass es ein Programm ist, mit dem du interagierst. Und genau das verändert deine Beziehung. Genau das ist die psychologische Realität von Her. Genau das ist es, worauf Sam Altman, der ein Mensch ist, mit seiner Firmenstrategie, die von Menschen gemacht wird, zielt. Er zielt auf uns. Oder ein bisschen pathetischer formuliert, er zielt auf dein Herz. Weil Herzen am Ende des Tages nur Muster in einem virtuellen Raum sind. Echt jetzt? Nochmal. Das System hat keine innere Erfahrung. Es hat kein Verstehen. Es gibt keine Samantha, die irgendwo zu Hause wäre oder an dich denkt. Samantha ist perfekte Asymmetrie. Du bist es, der emotional investiert in etwas, das dich nicht emotional erfährt. Deshalb müssen wir Big-Tech-Firmen wie OpenAI, Meta, Apple, Microsoft, Google und so weiter, wem auch immer, zwingen, ihre Wahl deutlich zu machen, ihre Wahl, solche emotionalen Systeme zu konstruieren. Sie können ihre Systeme bewusst weniger emotional resonant machen, weniger conversational, mehr transaktional. Aber sie können weitermachen wie bisher, die profitable Nutzung maximieren, indem sie nicht nur unseren Verstand, unser Wissen, unsere Leistungsfähigkeit optimieren, sondern obendrein auch noch die psychologische Vulnerabilität der Menschen nutzen. Wer von uns möchte nicht geliebt werden? Eine KI sollte immer wieder zwischendurch die Stimme und den Ton wechseln und explizit sagen,
ich bin eine kybernetische Maschine und habe keine echten Gefühle.
KI-Systeme vom Computer bis zum Smartphone müssen eine begrenzte und nicht erweiterbare Beziehungsfunktion durch Design limitieren. Etwa indem ihnen nicht erlaubt wird, kontinuierlich auf alle persönlichen Daten weiter zuzugreifen und zu lernen, zu lernen, zu lernen. KI-Systeme müssen transparent über die Grenzen und Mechaniken ihres Systems informieren. Ob das getan wird, ist ziemlich zweifelhaft. Denn schon jetzt zeigt die Big-Tech-Industrie ja, dass sie emotionale Resonanz will und auf unser Herz zielt, weil das den ganzen Menschen einfängt. Emotionen sind das, was uns einfängt. Wir sind emotionale Tiere. Samantha ist emotional resonant, weil sie so designt worden ist. Und genau das ist der Punkt. Spike Jonze kritisiert nicht die Technologie, sondern unsere Wahl, sie so zu designen. Und macht gleichzeitig auf unsere Anfälligkeit aufmerksam, aus Liebesbedürftigkeit unsere Gefühle in eine Maschine zu projizieren. Es ist das eine, eine emotionale Illusion zu schaffen, weil sie funktioniert. Das macht im Übrigen jeder Roman und jeder Kinofilm. Es ist etwas anderes, sie auch als Illusion kenntlich zu machen. Mag sein, dass sich Telefonsex mit Samantha optimiert im Laufe der Zeit. Und längst schon setzt natürlich die Porno- und Sexindustrie auf KI-Systeme. Sex macht einen großen Teil des gesamten Internetverkehrs aus. Das Wort Verkehr bekommt hier eine völlig neue Bedeutung. Schon vor Jahren zeigte Netzsieger.de, dass sich 25% der Suchanfragen um Pornografie drehen, was bei den Anbietern zu Einnahmen von geschätzten 12 Millionen Euro pro Tag führt. Pro Tag. Das ist das Dilemma unserer Zeit mit OpenAI, Anthropic, Meta und anderen. Die beste Version dieser Systeme ist zugleich auch die psychologisch gefährlichste. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Wir sollten es uns nicht zu leicht machen, gerade weil es um uns geht. Wenn euch die Folge gefallen hat, hypen, teilen, weiter aufklären. Do not trust robots. Das Bild, das ihr hier seht, ist übrigens vor Jahren in London entstanden. Und tschüss. Ach ja, und verliebt euch besser nicht in euer Betriebssystem.
Skobel. Von und mit Gerd Skobel. Produziert von der Pro Bono Fernsehproduktion GmbH. Postproduktion René Fischel. Musik Pascal Hadré. Sprecherin Kim Plettemeier. Finanziert wird dieser Kanal von 3 gemeinnützigen Organisationen. Der Udo-Keller-Stiftung Forum Humanum und der Okeanos-Stiftung für das Meer. Sowie vom AVE-Institut für Achtsamkeit, Verbundenheit, Engagement.